Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. In der heutigen Sendung geht es um den heiligen Pfarrer von Ars mit dem Leiter des geistlichen Zentrums im Kloster Heiligkreuztal, Monsignore Heinrich Maria Burkhardt. Monsignore Heinrich Maria Burkhardt kennen Sie von seinem Beitrag Ausruhen am Herzen Jesu und die Johannesminne bei Radio Gloria. Heute ist zwar Monsignore Heinrich Maria Burkhardt nicht Gast bei Radio Gloria, aber er schenkt uns die Aufnahme seines Referates anlässlich der jährlichen Begegnungstagung in Kaufbeuren, der vor Jahren gegründeten Priestergebetsgemeinschaft, was ein Anliegen unter anderem auch der heiligen Crescentia war. Die Sendung steht unter dem Titel Der heilige Pfarrer von Ars und die Geduld. Nun wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerschaft, viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem heiligen Pfarrer von Ars und Monsignore Heinrich Maria Burkhardt.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft und deinem Licht in unsere Herzen, damit wir durch dich tiefer begreifen, was es bedeutet, an der großen Geduld des Herrn mit uns, an uns teilzuhaben. Damit wir fähig werden, selber zu dulden, in der Weise, wie es der Liebe entspricht. Wir danken dir für Jean-Marie Baptiste, der wahrlich ein Lehrer der Geduld ist. Möge er uns inspirieren durch seinen Weg, durch seine Worte, vor allem aber durch sein Gebet für uns. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Ja, das Thema Der Pfarrer von Ars, Spiegel der Geduld Gottes. Als ich das gelesen habe, dass ich darüber einen Impuls machen sollte, habe ich gedacht, ausgerechnet ich, wo ich so super geduldig bin, wahrscheinlich gerade deshalb sollte ich diesen Vortrag halten. Der Untertitel war ein Zitat von ihm, eine Stunde Geduld ist mehr wert als mehrere Tage Fasten. Wer weiß, wie schwierig Fasten ist, kann sich das schon vorstellen. Eine Stunde ist mehr wert. Man spürt hier schon, wie der Heilige selber gerungen hat um die Geduld. Er war von Naturell her überhaupt gar kein geduldiger Mensch. Ich möchte Stationen seines Lebens, die mit diesem Thema zu tun haben, betrachten. Aber zuvor auch noch, so wie gestern beim Vortrag, ein paar Hintergründe zu diesem Wort Geduld. Im Französischen heißt Geduld Patience. Und Patience ist natürlich das lateinische Patientia, da kommt der Patient her. Und wer Patient ist, weiß, wie geduldig manchmal wir sein müssen, wenn wir krank sind, uns herumschlagen. Und es kommt vom lateinischen Wort Patior, das heißt tragen, erdulden. Etwas aushalten, etwas annehmen, zulassen und hinnehmen. Und die Patientia ist eben dieses Erdulden, Erleiden. Es heißt aber auch Genügsamkeit, mit dem Wenigen, mit dem Wenigeren zufrieden zu sein und auch nachgiebig zu sein. Allerdings nicht nachlässig. Und verwandt ist das Wort Passio, das heißt ja im Lateinischen Leiden, und gleichzeitig Leidenschaft. Und wer lieben will, es geht im Grunde genommen immer zentral um die Liebe. Die Liebe braucht Leidensfähigkeit. Wenn Eltern, wie gesagt, sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, bedeutet das eben, dass sie nicht bloß Freude haben an dem Kind. Ich kenne junge Paare jetzt, die ersten durchwachten Nächte, der Baby Blues und alles Mögliche. Also da kann einem manchmal wirklich auch die Kraft ans Ende kommen. Und wenn ich eben Ja sage, um der Liebe willen, heißt es im Schwäbischen, ich kann dich gut leiden, ich kann auch was einstecken. Und ich denke, die Fähigkeit, einstecken zu können, um der Liebe willen, um das geht's eigentlich. Und das heißt Leidenschaft. Aus Leidenschaft halte ich etwas durch. Wenn ich jemand liebe, meine Mutter hat viel durchleiden müssen für mich, mein Vater auch, der hat es nicht so offen gezeigt. Das wird mir heute erst richtig bewusst, was die alles einstecken mussten mit ihrem unmöglichen Sohn aus Liebe. Aber das bringt Frucht und es geht genau darum, nicht einfach masochistisch irgendwas einstecken oder im Sinne, wie es heute auch sehr Mode ist, die Shaolin-Mönche, die knallhart sind, die viel einstecken können und noch mehr einstecken müssen, im Sinne von Abhärtung und knallhart. Und das geht's nicht. Es geht immer um die Liebe. Die je größere Liebe. Die Dilatio Cordis, die Erweiterung des Herzens, das war das mittelalterliche Wort der Mystiker. Gott weitet uns durch eben Prüfungen, durch eben Leid. Und er selbst hat ja Mitleid mit uns und er erduldet sehr vieles. Das Wort dulden heißt auch tragen, etwas einstecken können. Ich dulde etwas, ich lasse etwas zu, was mir eigentlich zuwider ist, weil ich weiß, es nützt dem Leben, es nützt jetzt auch dem Frieden. Es nützt momentan nicht, wenn ich mich durchsetze und nur Recht habe. Das Gegenstück der Geduld ist der Zorn. Schon im 4. Jahrhundert gibt es dieses Buch des Seelenkampfs, wo die Hauptlaster dargestellt werden. Und der Zorn ist der zweite Grundlaster der Seele, des seelischen Bereichs des Menschen. Das erste ist eben der Neid und dann kommt der Zorn. Weil ich nicht das habe, was ich kriege, werde ich zornig. Ich lehne mich auf und das Gegenstück vom Zorn, sozusagen der Gegenmuskel, ist die Geduld, die Patientia. Wenn man die Geschichte von Jean-Marie Baptiste anschaut, schon in der Kindheit, ist er eigentlich in einer sehr verwirrenden und verrückten Zeit aufgewachsen. Seine Kindheit war mitten in den Spannungen der französischen Revolution, der Folgen davon. Tausende, zigtausende, die hingerichtet wurden. In der Nähe die Stadt Lyon, wo man fast täglich zeitweise das Trommeln zu den Enthauptungen durch die Guillotine gehört hat. Schlimme Dinge. Und vor allem aber, das war in der Familie schlimm, dass die Kirche verfolgt wurde, diejenigen, die nicht eben den Schwur auf die neue Verfassung gemacht haben, die Geistlichen im Sinne einer Nationalkirche waren massivst verfolgt. Die Familie von Jean-Marie Baptiste, sein Vater Mathieu und seine Mutter haben immer wieder solche Menschen, vor allem Flüchtlinge aus den Orden, auch Priester aufgenommen. Sie haben sich das aufgeteilt mit einer Nachbarfamilie und das hat natürlich den Kleinen geprägt. Er selbst, wie gesagt, war lebendig und ideenreich. Er hat schon relativ früh angefangen zu beten. Und es gibt die schöne Anekdote von einem Nachbarn, der weniger fromm war wie er. Und dann hat er immer das Kreuzzeichen gemacht. Und der Nachbar beklagt sich bei seinem Vater Mathieu und sagt, er wahrscheinlich will dann das Böse aus mir austreiben. Und warum macht er dauernd ein Kreuz? Und dann stellt ihn der Papa eben zur Rede und sagt, was machst du da? Du ärgerst den Nachbarn. Und dann sagt er, aber muss man nicht vor dem Gebet und nach dem Gebet immer ein Kreuz machen? Also er hat einfach dann schon als Kleiner, da hat sich immer wieder bekreuzigt und hat wirklich gebetet. Vor allem seine große Liebe, die er immer bewahrt hat, die Mutter Gottes, die kleine Statue von seiner Mutter. Und wie gesagt, er erfährt, dass eben keine Priester da sind. Er erfährt erst mit, wann war die Erstkommunion, da war er 11, die bewegende Erfahrung unter der Uhr im Heimlichen, im Wohnzimmer abgeschirmt, eben die erste Beichte. Und er sehnt sich danach und fragt selber, wann werden wir wieder einen Priester haben. Und schon mit 14 sagt er, alles will ich tun mit dem lieben Gott. Er hat einen eifrigen Charakter. Es gibt die andere Geschichte, sein älterer Bruder François, sie sind auf dem Weinberg und hacken. Und der François ist viel schneller wie er und er strengt sich dann an und er ärgert sich dann drüber und beklagt sich, dass der immer so schnell hackt. Und dann sagt die Mama, na hack, hilf dem halt mal, aber das will der Kleine nicht. Also der will selber, bin selber groß, will selber so schnell sein. Und dann kommt eine Krankenschwester aus Lyon und verteilt in die Kinder Heiligenbildchen, hat aber auch noch ein Etui, auch mit einer kleinen Mutter Gottes drin. Das kriegt dann der Jean-Marie, freut sich riesig. Da gucken die anderen ein bisschen wieder eifersüchtig. Und was macht er? Am nächsten Tag geht er wieder mit seinem Bruder auf den Weinberg und dann wirft er so weit, wie er kann, dieses Etui, die Mutter Gottes, vor sich hin und schafft wie ein Wilder auf sie los. Und dann ist er plötzlich gleich schnell. Und am Abend sagt, ich bin überhaupt nicht müde, ich habe genauso schnell gehackt. Also man spürt wirklich, er will dem Großen das nah machen. Also einfach unheimlich, einfach zielstrebig nach vorne. Gleichzeitig, wie gesagt, die Erfahrung, er hat sich so sehr danach gesehnt, auch nach der Beichte, die Erstkommunion war erst im Sommer 1799, da war er bereits 13. Wir haben überlegt, 2 Jahre intensiv, Herr, wann kann ich überhaupt zur Kommunion gehen? Und dann kommen auch die Geduldsprüfungen auf dem Weg zur Berufung. Also 17 ist, gibt es eben diesen Wechsel. Und politisch ist es möglich, dass die versteckten Priester wieder zurückkehren, die vertriebenen Priester wieder an den Ort gehen. Ab 17 gibt es wieder regelmäßige Gottesdienste zu einem Dorf und er geht immer wieder in die Kirche, immer wieder in die Kirche. Er sagt, er betet auch für den Vater und offenbart seiner Mutter auch, dass er Priester werden will. Der Vater ist überhaupt nicht begeistert. Er hat erst für den François einen Ersatzmann für den Krieg bezahlen müssen, für die Kathrin, die Mitsteuer. Und er hat gesagt, wir brauchen dich und das geht so nicht. Und er war da sehr traurig. Allerdings, Ballet, sein großer Meister in Écully, damals 52 Jahre alt, sagte, er wäre bereit, ihm richtig lesen, schreiben und vor allem Latein beizubringen, notwendig, einfach die Grundlagen, damit er überhaupt in das kleine Seminar eintreten kann. Und es gibt einen Verwandten dort in Écully, wo er unterkommen kann. Und am Schluss, wie gesagt, willigt der Vater ein, aber wir haben es ja gestern schon gehört, die Stunden dort sind höchst mühsam. Ich finde es spannend, der Biograf Michel de Saint-Pierre schreibt, von dieser Zeit von da an verbringt Jean-Marie die Morgen- und Abendstunden im Pfarrhaus von Écully. Jedoch die Schwierigkeiten und Sorgen beginnen bald. Der junge Vianney ist zwar intelligent, ein kluger Kopf, ein ungewöhnlich intuitiver Geist, höchster religiöser Meditation zugewandt, mit einer unerschöpflichen, ja glühenden Fantasie begabt. Sein ungestümes Naturell beherrscht er dank seiner außerordentlichen Willenskraft. Also Jean-Marie war überhaupt nicht blöd. Er war spontan, er hat, wie gesagt, ein ungemein inneres Seelenleben gehabt. Wenn man nachher seine Worte sieht und die Predigten, die so bildreich sind, das wäre nicht möglich gewesen, wenn er nicht in sich, ich würde heute sagen, hochsensibel war, auch geistlich hochbegabt. Aber er war unheimlich auch schnell in Rage und hat gemerkt, er muss lernen, das zu überwinden, seine Wut, seine Zorn. Und er hat unheimlich immer wieder Mühe gehabt, sich zurückzuhalten. Das kommt dann später auch, zum Ausdruck, wo er manchmal rot anläuft, keiner wusste warum, wurde dann die Taschentücher zerknüllt. Es gibt diese Zeugenaussagen, wo er wirklich mit größter Mühe sich zurückhalten muss, um eben trotzdem freundlich zu sein. Die Geschichte von der Ohrfeige haben wir gestern gehört. Also wie schlimm es für ihn trotzdem war, so gedemütigt zu werden, zu merken, die Kleinen tun sich schwer, die müssen mir das beibringen, ich kapiere es nicht. Er hat auch Mühe gehabt. Natürlich, in der Zeit gab es keine Schulen, keinen Schulunterricht. Ich denke, was machen jetzt die Kinder im Krieg? Und ich weiß noch, als ich als junger Dorfbub bei uns aufs Gymnasium ging und plötzlich alle Hochdeutsch sprechen sollten, ich breiteste Schwäbisch-Alemannisch, das war für mich eine Katastrophe. Also ich kann mir gut vorstellen, wie viel das für den schwierig war. Und alle, also die Deutschlehrerin hat sich den Kopf geschüttelt, wie blöd wir sind. Und ich habe die Sachen einfach nicht kapiert. Und genauso mit Mathematik. Also die konnten viel erzählen, ich habe es einfach nicht begriffen. Und das Schlimme aber ist dann, immer abgestempelt zu werden, wie blöd bist du, wie doof bist du. Und diese Hänseleien, also das Erdulden müssen selber eigentlich von Abwertung, von nicht erkannt werden. Das hat ihn sensibel gemacht später für viele Menschen, die nach außen auch halt abgewertet waren. Und es ging ihm immer ums Herz. Nicht den Status und nicht, wie toll die reden konnten, schon gar nicht. Und wie gesagt, hat er oft dann später bei den Beichtkindern oft denen den Platz gemacht, die ganz schlicht und einfach waren. Erst 21-jährig in der Fastenzeit empfängt er das Sakrament der Firmung. Damals nimmt er ja bewusst diesen Jean-Marie Baptiste, Johannes den Täufer, mit, den er sehr liebt. Und natürlich auch diese Gestalt, der auf Jesus hinweist, nicht auf sich selber, sondern der Freund des Bräutigams ist, der alles tut für Jesus. Wir kennen die Geschichte, mit 24 lebt er, muss er flüchten oder ist, als er eingezogen wurde, wie gesagt, krank geworden. Später ist er quasi als Deserteur versteckt. Und als er zurückkam nach 2 Jahren im Frühjahr 1811, kommt er kaum nach Hause, stirbt seine geliebte Mutter am 8. Februar. Ein riesiger Schmerz. Er ist schon 26, er lebt immer noch bei Ballet und versucht dort irgendwo die Grundlagen zu haben, damit er ins kleine Seminar kann. Dort wird er auch hingeschickt und bekommt am Schluss die Quittung. Also sein Zeugnis heißt debilissimus, also äußerst schwachsinnig. Und sie sind eigentlich nicht bereit, ihn weiter zu empfehlen. Und es gibt dann den Entschluss aus Barmherzigkeit, gut, dass er woanders die Prüfung machen kann, vielleicht noch in einer anderen Diözese. Und trotzdem, wie gesagt, er wird dann doch zugelassen ins Seminar, lernt dort einen Freund kennen, Marcelin Champagnat, der ähnliche Probleme hat, später der Gründer der kleinen Brüder Mariens, und sie sind im Irénée, Saint-Irénée, Lyon. Und da sagte er, die Versuchung der Verzweiflung kehrt wieder. Mit dem hat er immer wieder gekämpft, die Verzweiflung, ich schaffe es nicht. Also auch die eigene Grenze zu erfahren, das war bitter für ihn. Und wie gesagt, dann kommt eben am Schluss diese kanonische Abschlussprüfung, dann war diese Zulassung also nicht für unsere Diözese, woanders. Und dann kam Gott sei Dank ein Generalvikar, der die Geschäfte erledigen musste, weil der Bischof in Rom weilte, Courbon, der dann eben fragt, ist der fromm? Und natürlich Charles Ballet sagt, ja, er ist ein Beispiel davon, und er lässt ihn dann zu und sagt, ich berufe ihn, die Gnade Gottes wird das Übrige tun. Also die Großherzigkeit dieses Mannes hat überhaupt erst ermöglicht, dass er diesen Wunsch, Priester zu werden, verfolgen konnte. Aber auch dann der Ort, wie gesagt, einsam und allein geweiht zu werden. Wir kennen ja die Geschichte, immer wieder am Rand und nie zu wissen, vor allem, wie geht's weiter. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte zum Thema Geduld, Pfarrer von Haas hat genau gewusst, es nützt nichts, was ich alles mir ausdenke, was ich mir berechne. Es läuft am Ende immer anders. Und verlasse ich mich auf meine Vorstellungen, auf meine Berechnungen, dann werde ich immer vergrämter, mache ich Gott immer mehr Vorwürfe, weil er ja das nicht tut, was ich mir so gedacht habe, wie mein Weg aussieht. Und je mehr ich mich verlasse, dass er sorgt, desto mehr werde ich innerlich frei, um zu hören, was er will. Und das ist eben dieser Gehorsam. Deshalb gehört Gehorsam und Geduld zusammen. Diese Fähigkeit, ich höre, was du willst und ich vertraue dir. Ich vertraue dir in allen Dingen. Deshalb war ihm die Providence, die Vorausschau Gottes, der weitersieht als er selber, das entscheidende, sozusagen die entscheidende Liebeskraft und die entscheidende Inspiration, um überhaupt geduldig zu sein. Ich merke bei mir, wenn ich kein Vertrauen mehr habe auf Gott, in schwierigen Situationen, wenn ich krank bin, wenn Dinge nicht zu lösen sind, wenn Knoten verschlissen sind, wenn manche Konflikte nicht zu lösen sind, wenn ich da nicht wegkomme von meinen Vorstellungen und wenn ich sage, Herr, ich weiß nicht, wie es geht, aber du machst keine Fehler, du weißt, wie es geht und ich vertraue dir und zeig mir wenigstens den nächsten Schritt. Das war, wie gesagt, beim Jean-Marie Baptiste entscheidend wichtig, gerade diesen ersten Kindern, die aufgenommen haben, die auch Schlimmes erlitten haben, wie eher Waisenkinder, die ihre Eltern verloren haben, die eigentlich auf der Straße saßen, die Schlimmes erleben mussten. Gerade die Mädchen, was hatten die schon für eine Chance, die er dann aufgenommen hat und gesagt, ja, ihr könnt euch auf die Vorsehung Gottes vertrauen. Und das ist eigentlich das Vertrauen auf die Geduld Gottes mit uns. Auch er erlebt dann sehr schmerzhaft, wie gesagt, kurz danach, keine 3 Jahre, er ist ja dann noch junger Kaplan bei Ballet, 1817 stirbt Ballet, er hat sich verletzt, eine Wunde, die nicht heilt, mit 65, und er verliert damit eine wichtige und entscheidende Vatergestalt. Interessant ist, er hat seinen Rasierspiegel immer aufgestellt und hat gesagt, da hat das Antlitz meines großen Vaters und Freunds sich wiedergespiegelt. Also das war irgendwie auch diese Verbundenheit mit ihm. Dann das Jahr drauf eben, er bekommt einige Dinge, wir wissen ja, wie er da mit seinem Karren im Februar im Nebel nach Ars zieht in ein Dorf, mit 230 Seelen verlassen, heruntergekommen. Die Verhältnisse damals haben wir ja schon öfters besprochen. Wie soll das überhaupt hier gehen? Und da spürt man seine inneren Kämpfe, die Geduld mit den Gläubigen seiner Pfarrei. Also er hat jetzt da auch gemerkt, wie soll das überhaupt gehen? Es gab nur einen Mann, der in die Kirche ging damals, den Männer vor allem waren absent. Und schon die Zitate, das merkt man dann, seht, der Glaube fehlt, wir sind arme Blinde. Und dann, auch das hat keiner eigentlich Interesse an ihm gehabt, ich habe hier nichts zu tun, ich habe Angst, mich hier in Verdammnis zu stürzen. Er hat am Anfang dann versucht, seine Katechesen vorzubereiten, das alles aufzuschreiben, es war für ihn ungemein schwierig immer, die Dinge dann auswendig zu lernen, die Predigten, die kennen wir ja. Und auch die alten Predigten, die Mitschnitte, das merkt man, er hat da viel gelesen, zusammengeschrieben, das war richtig, aber er hatte eine Mühe, ungemeine Mühe. Er wollte es recht machen, aber hat am Anfang gemerkt, da kommt gar nichts rüber. Er sagt, ich bin hier, in Ars, um zu erfahren, was die Erbsen der Adams mit uns angestellt hat. Was für eine harte Zeit mit den Sündern. Wann werde ich endlich mit Heiligen zusammen sein? Also er hat wirklich gelitten. Man beleidigt so sehr Gott, dass man versucht sein könnte, das Ende der Welt herbeizubitten. Gäbe es nicht hier und da doch noch schöne Seelen, wo man sein Herz ausruhen lassen könnte und seine Augen trösten bei all dem Übel, das man anzusehen und anzuhören hat. Es wäre nichts auszuhalten in diesem Leben. Er war ja sensibel und hat natürlich den ganzen Schmutz gesehen. Also das, was mit den Tänzen waren, war eben die Disco, war eben der Rausch. Und damit waren eben nicht bloß die Tänze gemeint, sondern es gab dann eben genug auch uneheliche Kinder und viel liederliches Leben, Alkoholismus, Aggressivität. Und vor allem, das kommt nachher dann noch, dass eine ungemeine negative Aufladung der Gesellschaft, eine Verrohung der Gesellschaft, einfach die Folgen der Französischen Revolution, die Kämpfe, die Streite der Familien untereinander und vor allem das Gefluche in den Familien, dieses Abschätzige sich fertig machen. Er hat furchtbar darunter gelitten. Und am Anfang hat er nicht gespürt, wie er irgendwie an die Menschen rankommen kann. Das Gleiche passiert ihm später auch mit den Massen von Pilgern, die kommen. Ich mache jetzt einen riesigen Sprung, wenn wir nicht so viel Zeit haben. Und da auch merkt man den inneren Anspruch. Es kommen viele, die Frauen stehen vor seinem Beichtstuhl und tratschen so laut, dass er sein Wort nicht mehr versteht, seine Beichtende nicht. Er ärgert sich furchtbar, kann ich bestens verstehen. Das große Getratsche, und was macht er? Er geht raus, statt die in den Senkel zu stellen, was ich immer mache. Ich renne immer raus, wenn wir in der Kapitelzahl sind und draußen im Gang ist laut. Was macht er? Er geht doch mitten durch den Gang durch, geht zum Altar der Philomena und sagt, hilf doch, dass hier endlich Ruhe komme. Und auf einmal hören die tatsächlich auf und gucken ihn groß an. Und er bedankt sich bei der heiligen Philomena für dieses Wunder. Also, was hat er sich da? Gleichzeitig, wie gesagt, nachts schläft er kaum. Er hat ja um seinen Bettraum die ganzen Heiligen und die Bilder. Und mit denen unterhält er sich wohl da nachts immer und hört wohl auch wie heißt das genau? Das erzählt er der Baronin von Garay, dass er dann sie fragt, ja, was ist mit euch? Und sagt er, einer sagt wohl zu ihm, was ist mit dir, du Faulenzer, du schläfst, wir wachen, wir beten unterdessen vor Gott. Also, das war irgendwie seine Motivation, doch so früh wieder aufzustehen, obwohl er gesundheitlich ja zunehmend massive Probleme hatte. Also heute würde ihm der Arzt auch dringend sagen, er müsste aufhören, und er hat nicht aufgehört. Er hat, wie gesagt, massive Hustenattacken immer wieder gehabt. Klar, die Luft war stickig, wenig trinken, dann Kopfweh. Die Ernährung, wissen wir ja, für ihn war äußerst asketisch. Also wenn man seine Figur nachher ansieht, die eingefallenen Backen, denke ich immer, oje, oje. Also wie viele eben auch verzichtet hat. Und die innere Kraft und Sammlung später sagt er zu dem Spiritual im Karmel, den Chanoine Gardet, Vianney hat vor mir den Ausspruch getan, wie verlangt es mich doch, mich ganz zu verlieren, mich nie mehr wiederfinden zu können als nur bei Gott. Das heißt, sein Gebet, seine Nähe, deshalb auch die Anbetung, war für ihn der große Seelentrost und immerwährende Zuflucht. Also was ihn fähig gemacht, eigentlich diese Strapazen auszuhalten, war diese Intimität des Herzens mit dem Herrn und auch dem Himmel, mit den Heiligen. Das war einfach seine riesige Stärke. Man merkt auch den Zuflucht der Engel. In der Engelkapelle gibt es eben nicht bloß den Engel, den Schutzengel, den jeder hat, auf den er auch immer wieder hingewiesen hat, sondern auch den Engel der Pfarrei, den er angerufen hat, den Engel der Diözese, den Engel des Landes, also die Engelwelt. Er hat im Grunde genommen so selbstverständlich mit den Heiligen und Engeln gelebt, dass er eigentlich das Irdische überhaupt nur aushalten konnte. Er erfährt auch, das haben wir auch gestern gehört, viel Ärger. Manche haben gemeint, er bevorzugt sie, wenn sie noch pampiger und blöder mit ihm umgehen, aus lauter Demut. Er hat wirklich viel Übles abgekriegt, diese Unterstellungen, wie gesagt, nicht bloß, dass er ein Kind gezeugt hätte, sondern auch der Neid der Mitbrüder über seinen Erfolg, Also er hat viel, viel üble Nachrede aushalten müssen. Und er ärgert sich mal, er hat einen Brief bekommen, wo er sich furchtbar geärgert hat, nur mit Anschuldigungen. Und dann kriegt er am Abend einen anderen Brief, wo er dann fast als Heiliger verehrt wird. Und da geht er jetzt mit diesen Briefen, geht am Abend in die Providence und sagt, also wie gefährlich ist es, wenn man auf die Urteile der Menschen achtet. Also so wie der Paulus sagt, weder Lob noch Tadel. Also wenn du dich abhängig machst von dem, was andere von dir denken, dann der eine halte ich für den letzten Idioten, der andere macht dich zum Heiligen. Also du bist das, was du vor Gott bist, aber du musst dich da innerlich auch davon lösen. Das ist gar nicht so einfach zum Thema Geduld, wenn ich mir überlege, wie oft lasse ich mich trotzdem drängen von der Erwartungshaltung der Menschen. Und oft haben sie natürlich recht, der Anspruch an den Priester, dass er da ist, dass er freundlich ist, dass er immer Zeit hat für sie, Verständnis hat, denke ich mir, ja super toll, aber ich bin auch nur ein Mensch. Und manchmal bin ich leider schlecht drauf. Und bis ich das dann manchmal selber merke, meine Schwester sagt immer, wie guckst du heute wieder? Und ich denke, wie guck ich? Sag, guck mal in den Spiegel. Dann weiß ich schon wieder Bescheid. Ich merke das gar nicht. Und auch da, Pfarrer von Ass hat er an seinen eigenen Unzulänglichkeiten, er war auch da hochsensibel, immer wieder gelitten, entspreche ich dem auch. Also er musste sich letztendlich wirklich abhängig machen, nur das, was Gott von ihm denkt und nicht, was die anderen von ihm denken. Und dem Bischof wollte er auch Rechtfertigung schreiben, weil er auch üble Nachreden bekommen hat. Hat er schon einen Brief geschrieben und hat dann noch gewartet und sagt am Abend, nein, heute ist Freitag, der Tag, an dem der Herr ans Kreuz getragen, das Kreuz getragen hat. Ich muss das meinige auch tragen. Der Kelch der Demütigung ist mir dadurch heute viel weniger bitter geworden. Also er hat einfach gedacht, was hat denn Jesus für mich getragen? Und das ist immer der entscheidende Punkt. Ich aus mir bin nicht geduldig. So ging es dem auch. Also wer bin ich denn? Ich bin aus mir raus nicht leidensfähig. Aber wenn ich mich mit Jesus verbinde, du in mir und ich in dir, Jesus, mit dir nur kann ich auch solche Stunden wie im Ölberg, wo ich sage, ich kann das nicht annehmen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und gib mir bitte Kraft und gib mir auch damals, wie der Engel, der dich gestärkt hat, gib mir diese Kraft, ich kann es aus mir heraus nicht. Es gibt auch geistliche Prüfungen, die war von ihnen, glaube ich, am schlimmsten, das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt die eine Geschichte, es gab ja diese Erscheinungen in La Salette, 19. September 1846, erschienen dort eben zwei Hirtenkindern. Die Gottesmutter hat zur Umkehr aufgerufen und auch zur Entscheidung. Für mich sehr bewegendes Zeichen, das sie benutzt hat, eben das Kreuz auf der linken Seite, wenn man drauf schaut, ist eine Beißzange, auf der rechten Seite ist ein Hammer. Und das erinnert mich an die alten Segenskreuze, heute noch in der orthodoxen Kirche, die betrachten, dass auf der rechten Seite Jesu, der eine Schächer, sich bekehrt hat und seine Schuld bekannt hat. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, verspricht ihm Jesus, weil er gesagt hat, wir sind auch schuldig, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Der andere Schächer hat ihn weiterhin verflucht. Und wie gesagt, auf den orthodoxen Kreuzen ist unten die Gerechtigkeitswaage, die geht dann links hoch, wenn man drauf schaut, also auch zum Rechten, um zu sagen, er geht in den Himmel und der andere geht in die Hölle, weil er die Barmherzigkeit verflucht, das Kreuz ablehnt. Und das gleiche Zeichen finden wir in La Salette, eben rechts, du löst die Nägel Jesu, sein Leiden, wenn du mit ihm leidest. Wenn du mit ihm eins bist im Leiden oder du nagelst ihn weiter fest, deshalb auf der rechten Seite den Hammer, und verneigst ihn, wenn du weiterhin sündigst und in deinem Dickkopf bleibst. Und ich bin mir sicher, dass der Pfarrer von Ast diese Zeichen gehört hat, aber man war nicht sicher, ist das nur Erfindung? Es gab damals auch viel Schatten, wo Licht ist, und der eine sehr Maximar wollte immer mal mit ihm reden, und es kam irgendwie nicht zustande, und es war eine unglückliche Begegnung, und er hatte höchste Zweifel und wollte aber natürlich auch trotzdem nicht, wenn die Mutter Gottes da tatsächlich erschienen ist, zur Umkehr aufrufen, ja das nicht verweigern. Und er war in dieser großen Verzweiflung, heißt es, das hat er dann einem Domherrn aus Lyon geschildert, dass er am Schluss Maria einfach um ein Zeichen bat. Und da war er schon ein bisschen fordernd, er hat Schulden gehabt, er hat für den nächsten Tag irgendeine, keine Ahnung, was er da hat zahlen müssen, 1200 Francs, ist eine ganze Menge zahlen müssen. Dann hat sie gesagt, bitte, dann besorgst du mir das Geld. Und tatsächlich am Abend waren 600 Francs auf dem Kaminsims und am nächsten Morgen nochmal 600 auf dem Tisch. Und dann hat er ihr gedankt und er war erleichtert, als ob man ihm einen Sack mit Blei von den Schultern genommen hätte. So hat er dieser Domherr diese Erzählung, diese Begegnung dann bekräftigt. Und er sagt selber, während meines Zweifels war ich wie ein Mensch, der sich in der Wüste inmitten einer schrecklichen Staub- und Regenwolke befindet. Also diese geistlichen Unsicherheiten, ist es denn richtig? Die sind, glaube ich, für ihn am schwierigsten gewesen. Und da die Geduld zu haben, und das im Grunde genommen war das eine lange Zeit, 8 Jahre Unsicherheit. Was rate ich den Menschen, wenn die immer wieder kommen mit diesen Dingen? Wohin, auch heute, wohin geht es mit der Kirche? Was ist richtig, was ist falsch? Was sind die richtigen Entscheidungen? Wir wissen es manchmal viel zu schnell. Wir wissen es manchmal nicht. Und da zu beten, Herr, um die Erleuchtung zu bitten, für unsere Hirten, die machen auch Fehler, aber dann zu bitten, dass sie erkennen und nicht ständig immer bloß kritisieren und draufhauen und ich weiß es sowieso besser und dann organisieren wir uns gleich mal besser, sondern wirklich zu beten, dass sich die Dinge klären. Und das hat eben auch was mit diesem Gehorsam zu tun. Wie gesagt, bei den Zeugenaussagen wird deutlich, wie sehr er gerungen hat. Die Gräfin hat ihn gut gekannt. Sie sagt, oft scheint es mir, als sagt er zu ihr, als ob ich Fieber hätte. Das Blut brodelt in meinen Adern. Im Französischen heißt es Bouillon, das heißt, also, es kocht richtig auf. Und ich habe oft Mühe, mich zusammenzureißen, contenir, also mich zusammenzuhalten. Ich explodiere sonst. Und eben auch eine Stunde Geduld zählt viel mehr als viele Tage Fasten, hat er eben das auch in dieser Satz, diesem Zusammenhang gebracht. Und wie gesagt, Bruder Athanasius, mit dem er auch sehr eng zusammen war, hat diese Aussagen gemacht beim Zeugenausprozess dann danach seinem Tod, wenn die Tugend nicht so sehr die Oberhand über ihn hätte, wäre er sehr leicht jähzornig gewesen. Oder wenn man ihn empfindlich kränkte, dreht er mit einer gewissen Heftigkeit sein Taschentuch zusammen, das er gewöhnlich in der Hand hielt. Also er musste irgendwo, musste es auch zum Ausdruck kommen. Man sah ihn umringt von einer großen Menge zudringlicher Menschen. War genauso ruhig und gesammelt wie in der Einsamkeit. Also jetzt trotzdem geschafft, innerlich sich davon zu lösen, mit einer, vor allem mit dem Gebet. Es waren keine eigenen Anstrengungsübungen, sondern immer wieder den Herrn gesagt, bitte hilf mir, das zu dulden und zu erdulden. Kathrin Lasanne, obwohl von Natur aus lebhaften Temperaments, hat er es so weit gebracht, auch bei den größten Zudringlichkeiten. Da hat er genug erfahren, das haben wir mitgekriegt, die Haare schneiden sie ihm ab, von der Soutane schneiden sie ihm Stücke ab, trotz dieser Zudringlichkeiten geduldig zu bleiben. Und Herr Vienne antwortete immer sanft, auch wenn seine Glieder vor Aufregung wie im Fieber zitterten. Also man spürt, das Ringen ist ihm geblieben. Spannend fand ich die Aussagen, die er gemacht hat, über das, was, womit er selber, wie gesagt, zu ringen hat, mit diesem Jähzorn. Der Zorn ist in der Theologie eine Sünde, eine Hauptsünde, eine Wurzelsünde, aber nicht jeder Zorn ist eine Sünde. Thomas von Aquin sagt, der Zorn ist uns auch gegeben zu einem heiligen Eifer. Wir würden nichts ändern, wenn wir uns nicht richtig entrüsten könnten. Also wenn der Zorn in der richtigen Bahnen ist, dann ändert auch was. Jesus war auch zornig. Denkt mal an die Tempelaustreibung oder bestimmte Dinge. Über Unrecht sich zu erregen und dann entsprechend auch die Dinge zu tun, sind notwendig. Und aber da die Unterscheidung, was ist Jähzorn und was ist sozusagen heiliger Zorn und eifriger Zorn, was ist Jähzorn und wo bin ich egoistisch? Diese Unterscheidung war ihm ganz wichtig. Es gibt drei große Predigten. Wie gesagt, das wäre jetzt ein eigener Vortrag, das sind 14 Seiten. Sehr, sehr spannend von ihm. Ich versuche mal, die wichtigsten Aussagen daraus zu picken. Er beginnt seine Predigten: Fürchten wir uns, meine Brüder, vor einer so bösen Leidenschaft, die imstand ist, uns von Gott zu entfernen und uns und den Menschen um uns herum ein unglückliches Leben zu bereiten. Ich werde euch zuerst zeigen, erstens, wie sehr der Zorn Gott empört und zweitens, wie unwürdig er eines Christen ist. Also der unkontrollierte Zorn, der Jähzorn, der zerstört alles. Das ist dieser Hass, der sich dann aber oft eben aus dem Egoismus, aus verletztem Stolz zuschlägt. Wir erkennen nur eine feurige, ungerechte, bösartige, unvernünftige Leidenschaft, deren schädliche Auswirkung, von denen es notwendig ist, aus euch zu zeigen, um euch den ganzen Schrecken und den Horror bewusst zu machen, den es verdient. Hören wir, was der Heilige Geist uns sagt: Indem der Mensch zornig wird, verliert er nicht nur seine Seele und seinen Gott, er verkürzt auch seine Tage. Zornige Menschen leben nicht lange. Das frisst die Energie. Immer wieder bringt er Beispiele für diesen Zorn. Und am schlimmsten für ihn ist es dieser subtile Zorn in der üblen Nachrede. Eben das, was er auch erfahren hat, dieses blöde Geschwätz über die anderen. Dieses ständig negativ rumzukritteln. Die innere Verbitterung. Und er sagt, im Grunde genommen, jeder Mensch ist von Gott ein Ebenbild Gottes. Das war auch seine Bitte. Er hat ja besonders gelitten, wenn große Sünder zu ihm gekommen sind. Weil er natürlich die Taufgnade dieses Kind Gottes in ihm sehen wollte, die verspielt ist, die verspielte Taufgnade. Und das, auf was ich schaue, mache ich groß. Pfarrer von Ass hat gebeten, dass der Herr ihm zeigt, wo ist die Gott-Ebenbildlichkeit, selbst wenn sie noch so kaputt ist, ein Teil spiegelt sich ja wieder. Und darauf schaue ich. Und nicht zuerst auf das, was ich sofort kritisiere, was blöd ist und schlecht. Das mache ich dann immer wieder größer. Und wenn wir ständig uns an dem aufhalten, wo der andere nicht bei Gott ist oder wo ich selber nicht bei Gott bin und bei dem bleiben und rumrühren, dann freut sich nur einer, das ist der da unten. Der macht dann seine Suppe und seine Soße. Ach, wenn ich sagen würde, dass es unglückliche Frauen gibt, weil sie ihre Ehemänner mitgerissen haben. Es gibt Ehemänner, die nicht weniger unglücklich sind mit Frauen, die nie ein gutes Wort zu ihnen sagen können. Die durch ihre geringste Kleinigkeit verwirrt und wütend werden. Was für ein Unglück in einem Haushalt, wenn weder der eine noch der andere nachgeben will. Dann gibt's nichts als Streit, Wut und Flüche. O großer Gott, ist das nicht die erwartete Hölle? Also er hat sehr wohl Einblick gehabt, auch dort in die Dörfer, der Hass, dieses Kritisieren aneinander, die Enttäuschung. Wie gesagt, vor der Hochzeit hast du mir was weiß ich versprochen und jetzt kommt der Frosch raus. Und von wegen die Prinzessin, die Drama Queen. Also diese Ernüchterung und dann aber der Hass. Und dann, anstatt zu sagen, was heißt jetzt Geduld zu haben, auch mit unseren Schwächen, mit den Schwächen des anderen. Für ihn war schlimm die Blasphemie. Er sagt, Flüche und Lästerungen ziehen die Dämonen an. Am schlimmsten war es für ihn diese Flucherei. Es ist Blasphemie, die heilige Jungfrau, die Heiligen zu verspotten. Indem man zum Beispiel sagt, das ist ein Heiliger, der nicht viel Macht hat. Ich habe mehrere Tage zu ihm gebeten, habe nichts erhalten. Quasi kann es vergessen. Antonio schon 7 Tage meinen verlorenen Geldbeutel und jetzt haben schon 50 Euro versprochen. Kann es vergessen. Es gibt auch fromme Geschichten. Es hat ihn geärgert. Es ist Gotteslästerung zu sagen, Gott ist nicht mächtig. Es ist unwürdig, ihn so zu behandeln, zu sagen, trotz Gott. Also wenn man plötzlich so über Gott redet. Also man spürt, wenn man kein Vertrauen mehr hat auf die Vorsehung. Und es beginnt ja sehr subtil. Das kenne ich in mir auch. Ich bin ja noch nach außen klar. Als Priester predige ich ja auch immer. Aber ich kenne diese Zweifel auch. Meinst du das wirklich gut? Warum macht er das jetzt? Ich verstehe dich nicht. Und dann beginnt innerlich die Rebellion. Und die ist sehr subtil, diese innere Rebellion. Fluchen liegt vor, wenn wir getrieben von Hass und Wut jeden vernichten und unglücklich machen wollen, der sich unserem Willen widersetzt, sagt er. Also unser Eigenwille. Und das Fluchen beginnt schon, wenn ich sage, dieser blöde Heini, diese dumme Gurke, bloß weil sie jetzt nicht so denkt, fühlt und für das ist, was ich will. Und selbst wenn es sehr fromme Dinge sind, ich werte den anderen ab. Heute ist das berühmte Bild Daumen runter. Wenn es so viele Häuser gibt, die unglücklich sind, die wirklich ein Zufluchtsort für Dämonen und ein Abbild der Hölle sind, dann werden sie die Erklärung in den Lästerungen und Flüchen ihrer Vorfahren finden, die von ihrem Großvater auf ihren Vater und von ihrem Vater übergegangen sind an ihre Kinder. Sie haben gehört, wie ein wütender Vater Schimpfwörter, Verwünschungen, Flüche von sich gab. Also hören sie ihren Kindern zu, wenn sie wütend sind. Es kommen wieder die gleichen Flüche, die gleichen Verwünschungen und so weiter. So gehen die Laster der Eltern auf ihre Kinder über, wie ihr Besitz und noch besser. Und damit hat er auch eine wichtige Erfahrung. Wir haben leider nicht nur die Segnung unseren Vorfahren, sondern leider auch die Brüche, die wir erben. So Charakterschwächen, Kränkungen, Schmollen, Eifersucht, Hass, Gewalttätigkeit, Narzissmus. Bestimmte Dinge, die man immer wieder sieht. Und ich weiß noch, an meinem Vater hat mich eben auch sehr gestört, dass er sehr jähzornig sein konnte, in Fall, dass er so laut geschrien hat. Und ich habe, als ich junger Vikar war, habe ich gesagt, wenn ich in der Schule bin, ich werde nie schreien. Nie. So was mache ich nie. Das dauerte keine 4 Schulwochen. Da bin ich so explodiert, die ganze Klasse hat gezittert und es schrie aus mir. Und zwar so laut, dass ich über mich erschrocken bin. Und da kam der Schulleiter, was ist hier los? Ich werde nie so schreien. Und da habe ich gemerkt, so, also, Papa, und ich muss mich heute manchmal noch zusammenbeißen. Ich kann auch noch explodieren. Das ist sehr unangenehm, auch für mich, weil danach sind die Stimmbänder kaputt. Aber das Schlimmere ist, wie gesagt, diese subtile Kränkungen. Und der Pfarrer von Ass hat eins gemerkt, wenn jemand nur um sich selber kreist und dann die anderen nur beurteilt, wie sind sie mir nützlich und nicht, oder wie ist mir Gott nur nützlich, dann beginnt immer der Ärger und dann kommt eben diese Verfluchung. Der taugt nichts, weil er mir nicht nützlich ist. Die taugt nichts. Und wenn das auf Gott ist, dann schneiden wir uns eigentlich den Urgrund des Vertrauens ab. Und im Grunde genommen, wie bei einem Mobile, am Schluss brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir auf der Erde plumpsen, wenn wir den Faden nach oben ganz abgeschnitten haben. Wie viel Geduldsfaden dagegen hat Gott mit uns? Also der wäre mir oft geplatzt. Also wie viel Geduld hat auch Gott mit mir gehabt? Immer wieder auch, wo ich gesagt habe, in Exerzitien, Herr, gib mir doch jetzt die Gnade, pünktlich zu sein, aufzustehen, eifriger zu beten, hier eine ganze Liste mit Vorsätzen. Manchmal gelingt es, dann bin ich wieder froh und sage, ja, super toll. Und nachher denke ich, und da wieder aufzustehen, zu sagen, Herr, ich kann es nicht alleine. Aber so wie, ich sage immer, so wie meine Mama sich gefreut hat, wenn ich ihr geholfen habe beim Abtrocknen, obwohl sie fast alle Gläser mit nachtrocknen musste. Aber sie hat meinen guten Willen gesehen. Und Gott, das genügt Gott. Er will einfach sehen, ich will, ich kann halt nicht. Aber wie gesagt, das ist diese Einladung. Ich habe einen Pulszettel noch gemacht, mit Fragen zur Besinnung, das entweder für euch selber nochmals oder zum Austausch. Ich werde nachher den Vortrag austeilen, können kann man darüber auch nochmal drüber nachdenken. Persönlich möchte ich jetzt einfach nochmal Gott danken und um diese Gabe zu bitten, dass er uns Anteil gibt an seiner Geduld. Herr, ich danke dir für die Geduld, die du hast mit uns, dieser Menschheit, die immer wieder abgefallen ist, die Geduld, die du hast mit deinem Volk, das dich oft verrät, mit denen, die auch Verantwortung tragen und oft nur eben die eigenen Interessen weiden. Immer wieder schenkst du Umkehr, immer wieder schenkst du den Ruf, auf dich zu schauen. Und wir kommen zu dir und bitten dich um diese Gabe, so wie Jean-Marie Baptiste sie erbeten hat für sich und dadurch den Menschen beistehen konnte. Geduld mit ihrem Weg, der Umkehr. Um sie fähig zu machen, dich zu suchen und ihr Leben in deine Hand zu legen. Und dazu segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Signore Heinrich Maria Burkhardt sprach anlässlich der jährlichen Begegnungstagung der Priestergebetsgemeinschaft in Kaufbeuren über den heiligen Pfarrer von Ars und die Geduld. Wir danken Monsignore Heinrich Maria Burkhardt für sein gehaltvolles und lebendiges Referat. Wir wünschen ihm weiterhin im priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team viel Freude und Segen. Pürzi Gott, Iri Andrea Marti.